Radio SRF. Die Samstagsrundschau. Mit Geraldine Eicher.
Seit einem Jahr ist der Erik Scheidegger Chefökonom vom Bund. Er sitzt also auf dem zweithöchsten Posten beim Staatssekretariat für Wirtschaft, im SECO, und schaut er wahrscheinlich von dort aus dem Bürofenster aus in die Wirtschaftswelt, dann kann er einen Silberstreifen am Horizont sehen. Und das freut die Leute in der Schweiz, die sind ganz offensichtlich in Kauflaune, und das wiederum freut die Wirtschaft, weil Konsum ist eine wichtige Konjunkturstütze. Ja, Erik Scheidegger, ihr habt ja den Blick in die konjunkturelle Kristallkugel oder in die Zahlenwelt hinein. Freuen sich die Leute, freut sich die Wirtschaft zu früh?
Also wir haben gerade in diesen Tagen die neuen Umfragenergebnisse zur Konsumentenstimmung können publizieren. Und die erfreuliche Nachricht ist, dass die Konsumenten das erste Mal seit 3 Quartalen der Meinung sind, dass ihre persönliche Zukunft eher positiv ist. Die Konsumentenstimmung hat sich damit in den letzten Monaten verbessert.
Jetzt hat man aber gerade Ende Jahr eine Haufen Statistiken können sehen, wo die Zeitungen noch aufgelistet haben, wie viele Arbeitsplätze das verloren gegangen sind. Im letzten Jahr haben das aufsummiert, da kommen Tausende von Stellen zusammen, vor allem im Bereich Industrie und im Bereich Tourismus. Kein Signal, dass aber gleich nicht so gut ist?
Es gehört eigentlich zum laufenden Gang von unserer Volkswirtschaft, dass fast täglich, wöchentlich werden Arbeitsplätze aufgegeben. Man darf nicht vergessen, es werden auch täglich, wöchentlich neue Arbeitsplätze geschaffen. Darum muss man eigentlich immer die Nettogrösse sehen. Und was uns eher positiv überrascht hat, auch im Verlauf vom ganzen letzten Jahr, ist, dass zum Beispiel im Herbst im Vergleich zum Vorjahr netto 60'000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind im Jahresverlauf, also Herbst 2011 bis Herbst 2012. Das heisst, die Dynamik ist eigentlich noch da. Die Beschäftigung hat in den letzten Jahren jährlich um etwa 1% zugenommen. Was man jetzt mit dem Blick in die nähere Zukunft aber durchaus auch erwarten, ist, dass die Beschäftigungszunahme sich verlangsamen tut. Also die Dynamik wird abnehmen.
Pessimisten, die rechnen für das Jahr mit einem Wachstum vom Bruttoinlandprodukt mit 0,9%. Die Optimisten mit 1,5% plus. Zu welcher Gattung gehört ihr? Eher zu den optimistischeren?
Wir würden es weder als optimistisch noch pessimistisch bezeichnen. Wir machen einfach aufgrund der verfügbaren Informationen die bestmögliche Konjunkturprognose. Jetzt in diesem speziellen Fall sind wir etwa dazwischen. Wir erwarten für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,3% und im nächsten Jahr 2014 dann ein Wirtschaftswachstum von 2%.
Und das trotz der grossen Risiken, die vor allem außerhalb der Schweizer Grenzen auch da sind, also im Euroraum, Probleme mit den USA, aber auch mit Japan. Ist das vielleicht auch ein bisschen Zweckoptimismus, den ihr von Bundesseite an den Tag legen müsst?
Nein, das ist kein Zweckoptimismus. Man muss die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz sehr differenziert anschauen. Man muss auch schauen, woher wir kommen. Wir haben 2010 haben wir noch ein Wirtschaftswachstum von 3% gehabt. 2011 ist das Wirtschaftswachstum nur noch 1,9% gewesen. Und jetzt 2012 wird geschätzt, dass das Wirtschaftswachstum auf 1% runter ist. Also wir haben in den letzten Jahren eine deutliche Konjunkturabkühlung gehabt. Das spürt man auch, das erklärt auch, warum die Arbeitslosigkeit zugenommen hat. Jetzt auf der guten Seite ist einfach die Tatsache, dass sich unsere Exportwirtschaft überraschend gut gehalten hat in den letzten 2 Jahren, trotz starkem Schweizer Franken. Und vor allem wird die Schweizer Konjunktur auch durch die Binnenwirtschaft sehr stark gedreht. Darum, denke ich, sind unsere Prognosen und ihre Spanne zeigt sie auch 0,9 bis 1,5%. Also wir sind immer noch, was wir als Konjunkturtelle betrachten, am Ende von einem Bremsprozess und gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres gegen so die zweite Jahreshälfte dann die Konjunkturdynamik eher wieder zunimmt.
Euer Vorgänger, Raimo Brunetti, der bis vor ungefähr einem Jahr noch im Amt war, hat dann noch so zum Wechsel gesagt, ihn würde schon ein paar erstaunen, wenn das BIP-Wachstum mal bei 2% würde liegen. Dir sagen jetzt eben für 2014 2%. Hat die Exportbranche vor allem, oder jetzt vorhin angesprochen, hat da auf höherem Niveau gejammert? Oder was ist passiert, dass plötzlich doch die Prognosen so viel positiver sind?
Also man muss bei der Konjunkturentwicklung immer vor Augen haben, dass natürlich die ganze Entwicklung von der Weltkonjunktur für die schweizerische Wirtschaft von grosser Bedeutung ist. Und natürlich schauen wir jetzt alle mit Sorge in den Euroraum und haben Sorge, wie sich das dort entwickelt, dort Dort tun wir auch vom SECO her, wenn wir die Konjunkturprognose machen, immer auch darauf hinweisen, dass das eine Konjunkturprognose Risiko bleibt. Wir gehen davon aus, dass sich außerhalb von Europa die weltwirtschaftliche Situation im Verlauf des Jahres eher wieder bessert. Wir haben ja nicht nur in den USA bisher eher eine gemächliche Konjunkturentwicklung gehabt, sondern im Verlauf des letzten Jahres hat es zum ersten Mal auch eine gewisse Konjunkturabkühlung im asiatischen Raum gegeben. Und auch dort im asiatischen Raum gehen wir davon aus, dass sich die Konjunkturdynamik eher verbessert. Sodass sich gesamthaft gesehen, jetzt mit Ausnahme vom Euro-Raum, eigentlich das internationale Umfeld eher wird besser darstellen als noch vor einem Jahr.
Und wir sind eben im Herzen von diesem Euro-Raum mit drin und die Aussichten dort sehen nicht sehr gut aus. Der Chef der Europäischen Zentralbank hat diese Woche wieder in der düstere Aussichten prophezeit, zumindest für das Jahr, für 2013. Das ist halt auch bei uns ein Pech, weil wichtige Meinungsträger in Europa schlechte Aussichten prognostizieren, dann ist das schlecht für einen Euro, aber in dem Sinne auch schlecht für einen Franken. Wie gravierend ist jetzt das? Also für uns ist ja die Frankengrenze ganz wichtig, ob jetzt 1,20 oder 1,25 oder lieber noch viel mehr ist?
Also ich glaube jetzt auch mit Blick in die nächsten 2 Jahre wird die Euro-Krise unser Entwicklungspotenzial natürlich weiterhin stark beeinflussen. Wir sind sehr stark noch mit der europäischen Wirtschaft verflochten. Immer noch 58% von unseren Export gehen in EU-Raum. Darum ist und bleibt das unser wichtiger Wirtschaftspartner. Aber Gott sei Dank ist die Euro-Krise in den verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich fortgeschritten. Also wir haben immer noch im Euro-Raum wichtige Handelspartner, bei denen läuft die Wirtschaftsentwicklung recht gut. Ich denke vor allem an Deutschland, unseren wichtigsten Euro-Handelspartner, aber dann denke ich auch an die nordischen Staaten, ich denke auch an Österreich, ich denke auch an Frankreich, was sich momentan noch recht gut hebt. Also man muss das Bild von der Euro-Krise eben differenziert anschauen. Umgekehrt natürlich ist das und bleibt das die Herausforderung. Italien ist in einer tiefen Krise, Spanien ist in einer tiefen Rezession, Griechenland sowieso. Also die Art, wie soll ich sagen, Dualisierung vom Euro-Raum in eine Südhälfte, wo wahrscheinlich noch jahrelang wird, wir haben in der Wirtschaftsentwicklung einerseits und eher zum zentralen Euro-Raum, nordischen Euro-Raum, das muss man immer vor Augen haben. Und darum haben wir durchaus auch guten Grund, dass es auch aus Sicht jetzt von der Schweizer Wirtschaft in den nächsten Jahren nicht ganz so düster aussieht. Aber immer vorausgesetzt, und das sagen wir in unseren Prognosen, auch immer wieder, dass die Euro-Krise sich nicht wieder in eine Finanz- und Bankenkrise verwandelt. Das wäre dann wirklich ganz ein anderes Szenario, wo unsere Schweiz viel stärker betreffen.
Als die 1,20-Grenze geknackt wurde, haben sich die Leute gefreut. Wir nehmen die Sendung am Freitagnachmittag auf, ist irgendwo bei knapp 1,23 ist jetzt der Kurs. Es hat schon geheissen gehabt, der noch höher war. Vielleicht kann die Nationalbank aufhören, Geld drucken, quasi symbolisches. Ist an einen Stopp von dem Engagement der Nationalbank vor diesen Aussichten, vor diesem Hintergrund gar nicht zu denken?
Also wir tun grundsätzlich vom SECO her die Geldpolitik von der Nationalbank nicht kommentieren. Darum kann ich nur verweisen auf die Kommunikation von der Nationalbank und wo immer wiederholt, dass der Schweizer Franken immer noch stark bewertet ist und dass sie den Mindestkurs mit allen möglichen Mitteln möchte auch in Zukunft verteidigen.
Euer Bundesrat, Johann Schneider-Ammann, hat anfangs Jahr gesagt, die Schweiz mache wahrscheinlich das Jahr einen Seitwärtsschritt, eine Seitwärtsbewegung. Was kann die Politik, was kann die Wirtschaft machen, dass es nicht nur seitwärts geht, sondern vorwärts? Gibt es dann zusätzliche Mittel?
Also ich würde hier 2 Elemente unterscheiden. Einerseits sind das Beeinflussungsfaktoren, die vom Ausland kommen. Da können wir nichts dagegen tun. Da schwimmen wir einfach gewissermaßen mit der Weltwirtschaft mit. Und das andere ist, dass wir im Rahmen von diesem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld einfach keine Fehler machen. Ich würde sagen, es wird wichtig sein in den nächsten Monaten und Jahren, dass wir einerseits keine Rückschritte machen in wichtigen wirtschaftspolitischen Dossiers. Ich denke jetzt an Personenfreizügigkeit. Und andererseits sich bemüht, dass anstehende Reformen, wo man entweder auf die Seite gelegt hat oder wo man entweder noch nie angepackt hat, dass man diese Art Reformen auch wirklich an die Hand nimmt. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Wirtschaftspolitik, im Wissen, dass die nächsten Jahre vom internationalen Umfeld schwierig bleiben, dass man sich einfach weiterhin bestmöglich wirtschaftspolitisch aufstellt, dass die Widerstandsfähigkeit unserer schweizerischen Volkswirtschaft möglichst gross bleibt.
Nur scheitert es häufig an den politischen Realitäten und das hat man in den letzten Jahren immer wieder müssen feststellen, beispielsweise bei der Revision von der Mehrwertsteuer, wo es darum ging, der Wirtschaft allenfalls einen Einheitssteuersatz können zu liefern. Das war politisch nicht gewollt. Im Augenblick ist das Thema Zweisatz in Diskussion, ist aber politisch auch nicht wirklich gewollt. Also die politischen Realitäten und die ökonomischen Wünsche, die gehen immer ein bisschen auseinander.
Das ist, glaube ich, nicht außerordentlich. Aber die Mehrwertsteuerrevision ist ein gutes Beispiel. Weil wir haben uns auch in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt mit der sogenannten administrativen Entlastung. Also die ganze Frage, inwiefern sind unsere Unternehmen unnötig mit Papierkram belastet. Und dazu gibt es unterschiedliche Untersuchungen, die zeigen, dass insbesondere auch die Abwicklung von der Mehrwertsteuer etwas sehr kompliziert ist und dass man insbesondere auch mit der Revision hin zu einem Einheitssatz maßgeblich administrative Belastung könnte abbauen. Und die Zielsetzung ist klar deklariert gewesen. Es hat eine politische Debatte gegeben und jetzt entscheidet man, einen anderen Weg zu gehen. Das bedauere ich und sehe das auch ein bisschen als Spannungsfeld in der Politik, weil jede Revision hat auch gewisse Umverteilungseffekte. Es gibt Verlierer. Jetzt in diesem konkreten Fall wären das diejenigen Branchen oder Wirtschaftssektoren gewesen, die bisher von Sondersätzen profitiert haben. Jetzt probiert man es mit einem Zweisatzsystem. Auch dort wird es potenzielle Verlierer geben. Ich weiss nicht, ob zwei Sätze statt drei Sätze wirklich eine Erleichterung ist. Es ist auf jeden Fall nicht der gleich gute, konsequente Weg, wie man das ursprünglich mit einem einheitlichen Mehrwertsteuersatz angestrebt hat.
Jetzt gibt es auch Kreise aus der Politik, von links, aber nicht nur, aus den Gewerkschaften, zum Teil auch Wirtschaftsvertreter, die sagen, es braucht nicht einfach nur Reformen bei der Mehrwertsteuer oder bei der AHV, sondern es braucht klar eine Stütze von der Wirtschaft, es braucht eine stärkere Industriepolitik und da sei der Bundesrat zumindest auf einem Auge blind.
Ich kann den Vorwurf eigentlich schwer nachvollziehen, weil, wie wir das eingangs diskutiert haben, unsere Konjunktur geht so weit gut. Wir haben eine Konjunkturverlangsamung gehabt, aber wir sind im Moment und aus heutiger Sicht eigentlich weit weg von einer Rezession, Gott sei Dank. Und erwarten, wie erwähnt, auch jetzt im laufenden Jahr noch so etwas wie ein anständiges Wirtschaftswachstum.
Die neuen Firmen, so Spin-off-Firmen, hätten gerne mehr Geld natürlich. Am Schluss geht es ja um mehr Geld. Beispielsweise für die Forschung, für die Erneuerung, für die Industrie, für neue Projekte. Die KTI-Kredite, um die geht es konkret. Und dort wünscht die sich Teil 10-mal mehr Geld. Es sind ja viel mehr Projektideen da als Geld rum ist. Würde es viel helfen? 10-mal mehr?
Also, ich habe Verständnis für die Forderung, dass 10-mal mehr Geld besser ist als das bisherige Volumen. Die Frage ist einfach, tut man auch wirklich 10-mal besser forschen und kriegt man 10-mal bessere Forschungsergebnisse raus? Da darf man ein Fragezeichen setzen. Ich finde selbstverständlich, Forschung und Entwicklung verdient eine starke Unterstützung. Aus unserer Sicht insbesondere Grundlagenforschung. Und ich stelle auch mit Begeisterung fest, dass über alle Parteigrenzen raus Forschung und Entwicklung in den letzten 5, 6, 8 Jahren eine unglaublich starke Unterstützung hat. Und zwar auch mit staatlichen Geldern. Irrtum vorbehalten, nimmt das Forschungsbudget über alles gesehen, jetzt auf Stufe Bund Jahr für Jahr immer noch mit Zuwachsraten von 3, 4, 5% zu. Also es ist sicher ein von diesen Bereichen vom staatlichen Handeln, der in den letzten Jahren am besten ausgerüstet worden ist. Jetzt zur Frage von der KTI, da bin ich überzeugt, die KTI macht eine sehr gute Arbeit, sehr gute Unterstützung, insbesondere auch von mittelständischen Unternehmen, die vielleicht keine eigenen Forschungsabteilungen haben. Aber auch die KTI hat in den letzten 2, 3 Jahren an sich eine gute zusätzliche Unterstützung mit Bundesgeldern. Aber natürlich, aus den betroffenen Kreisen kann man immer argumentieren, mehr ist besser.
Nicht unter denen, die klagen, ist die Baubranche. Dort sind die Auftragsbücher voll, vielleicht sogar übervoll, weil gewisse Fachleute machen sich Sorgen wegen einer Immobilienblase. Und da zeigen die aktuellsten Zahlen von der UBS, die die Immobiliensituation anschaut. Wir gehen da immer einen Schritt mehr Richtung Blase. Und die UBS sagt, wenn es so weitergeht, dann sind wir Ende 2014 wirklich dort beim Moment angekommen, wo man vor einer Blase reden muss. Seht ihr das auch so?
Es ist differenziert anzuschauen. Es geht der Bauwirtschaft sehr gut, das stimmt. Aber wenn man dann unterscheidet zwischen Tiefbau und Hochbau, ist es unterschiedlich. Also der Tiefbau hat im Verlauf vom letzten Jahr eher wenig konjunkturelle Unterstützung gehabt. Aber der Hochbau und insbesondere auch der Wohnungsbau läuft wirklich immer noch sehr, sehr gut. Jetzt ist natürlich die relevante Frage, sind wir in der Schweiz drauf und dran, eine Immobilienkrise zu entwickeln, wie wir sie im Übrigen Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre schon gehabt haben. Die damalige Immobilienkrise hat verheerende Auswirkungen gehabt auf die schweizerische Volkswirtschaft. Wir sind in den 90er Jahren fast etwa 5-6 Jahre ohne Wirtschaftswachstum gesehen, weil die Folgen von dieser damaligen Immobilienkrise und Bankenkrise sind wirklich sehr belastend gewesen. Jetzt, wo wir heute stehen, gemessen an der Immobilienentwicklung, ist per Definition sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Es ist eben das Wesen von Blosen, dass man sie erst dann eigentlich wirklich erkennt, wenn sie platzt haben. Und das macht natürlich die ganze Diskussion sehr, sehr schwierig. Und auch dort, wie wir es beobachten, und auch wie es die UBS beobachtet, muss man vor allem eine räumlich differenzierte Betrachtungsweise machen. Weil ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die ganze Schweiz eine Immobilienkrise ein Risiko trägt, aber dass es möglicherweise in einzelnen Teilräumen von unserer Volkswirtschaft durchaus problematische Entwicklungen gibt.
Aber gerade darum, weil man es erst merkt, wenn es eben platzt, wenn man mit drinnen ist, müsste man versuchen, die zu verhindern. Man hat eine Arbeitslosigkeit gehabt, plötzlich von einer Quote von 5,2% im Bau, hat jeder Zehnte die Stelle verloren. Die Spar- und Leihkasse Thun ist vielen noch ein Begriff. Seither gibt es die nicht mehr, die ist pleite gegangen. Also die Risiken sind riesig. Kann man das verhindern, politisch?
Also ich würde sagen, in der jetzigen Situation, was vielleicht auch ein Erklärungsgrund ist, warum man sich zu Recht Sorgen macht um die Risiken, ist, dass die verschiedenen Ingredienzen von einer Immobilienkrise eigentlich schön zusammengekommen sind. Also einerseits haben wir seit vielen Jahren rekordtiefe Zinsen in der Schweiz. Andererseits ein starkes Wachstum von der Kredit, insbesondere von der Hypothekarkredit, vielleicht auch, weil sie eben besonders günstig sind. Und wir haben drittens einfach sehr, sehr viel Liquidität bei den Unternehmern, bei den Haushalten, aber auch vor allem bei den Banken, wo möchte angelegt werden. Und das sind eigentlich typische Ingredienzen, aus denen man eigentlich eine Immobilienkrise befürchten kann. Jetzt, ich würde sagen, in so einer Situation sind in erster Linie ich würde sagen, die private Haushalte und Hauseigentümer oder Wohnungseigentümer gefordert, sich wirklich zu überlegen, ob ihre Verschuldung, die sie möchten, eingehen, ob die gemessen nicht nur an den jetzigen tiefen Zinsen, sondern auch an künftig höheren Zinsen, ob die tragbar ist, also ob ihre Schuldentragfähigkeit wirklich gesichert ist auf die nächsten 10, 15 Jahre. Zum Zweiten muss man appellieren an die Banken, wo sich eben bewusst sein müssen, dass ihre Kunden vielleicht jetzt einen Hypothekarkredit finanzieren und tragen können, aber wenn vielleicht plötzlich die Zinsen wieder auf 2, 3, 4, 5% aufsteigen, dass dann die Schuldentragfähigkeit wieder ändern kann und dann plötzlich die Risiken auch in den Büchern von Banken sind. Und da merke ich schon, dass aufgrund von der öffentlichen Debatten um die Risiken im Immobiliensektor, denke ich schon, jetzt im Bankensektor hat es das Bewusstsein.
Nur zeigt man eben die Selbstregulierung, die Banken gemacht haben letztes Jahr, wo sie darüber entschieden haben, dass sie verlangen, dass Leute mehr Geld selber her die Franken einbringen und nicht einfach Geld aus einer Pensionskasse, wenn sie ein Haus kaufen wollen. Das lenkt offenbar nicht, weil die Zahlen ja weiter steigen, sind wir in ihrer Blase näher rücken. Dann gäbe es noch ein anderes Mittel, nämlich den Kapitalbuffer, so ein schwieriges Wort, aber wo es darum geht, dass die Finanzierung dort anders geregelt wird, ganz vereinfacht gesagt, würde das helfen? Oder wenn ist der Moment, wo ihr sagt, als Chefökonom vom Bund, lieber Bundesrat, jetzt wäre der Moment, wo man zu diesem umstrittenen Mittel ausgreifen muss?
Das neue Instrument vom antizyklischen Kapitalbuffer ist letztes Jahr eingeführt worden. Und vom Mechanismus her, vom Ablauf her, ist das eigentlich ganz klar geregelt, dass die Nationalbank die Verantwortung hat, die Finanzmarkt, Hypothekarmarktentwicklung anzuschauen. Und wenn die Nationalbank den Eindruck hat und die Überzeugung hat, dass jetzt die weitere Entwicklung in Richtung deutlicher Überhitzung wird führen, dann müsste sie am Bundesrat einen entsprechenden Antrag stellen.
Jetzt hat er quasi noch so ein bisschen aus dem Hintertür rausgeschlichen, für keine Antwort zu geben. Also gibt es einen Moment, wo dir auch sagt, jetzt wäre der Moment gekommen?
Also wir vom SECO sind zu wenig noch an der Beobachtung vom Immobiliensektor. Das muss man wirklich sehr spezialisiert und sehr differenziert vornehmen. Darum masse ich mir kein eigenes Urteil an und habe auch volles Vertrauen, dass die Nationalbank das sehr genau und sehr differenziert anschaut.
Du warst selber mal Journalist, Wirtschaftsjournalist. Ihr wisst, dass da die Journalisten auch grübeln und fragen. Jetzt seid ihr auf der anderen Seite als Chefökonom vom Bund. Wünscht ihr euch manchmal zurück auf die einfachere Seite, wo man die kritischen Fragen kann stellen kann und nicht die schwierigen Antworten muss geben?
Also ich hatte eine wunderbare Zeit als Journalist und denke sehr gerne an die Zeit zurück. Aber es wäre jetzt eine Fehlschätzung, wenn Sie würden meinen, dass wir nicht können kritische Fragen stellen oder auch kritische Fragen debattieren.
Natürlich haben wir manchmal schwieriger.
Natürlich dürfen wir intern kritisch debattieren, können auch unter Bundesamt oder auch im regelmäßigen Austausch, zum Beispiel auch mit der Nationalbank, so Themen kritisch diskutieren. Was denn die Antworten sind, das ist dann auch sehr unterschiedlich.
Wie viel Lust oder Last ist es denn, also an diesem Schalthebel, vielleicht auch vor Macht, in Anführungszeichen, aber bei der Beeinflussung der Wirtschaft sitzen, als Leiter der Direktion Wirtschaftspolitik?
Also es ist in erster Linie eine grosse Lust, eine grosse Freude. Es ist auch eine Ehre, dass man darf mit einem ganz tollen Team, das man im Rücken hat, so spannende Fragen untersuchen, Verantwortung zu tragen, auch im Rahmen von der Meinungsbildung, zum Beispiel von einem Bundesrat oder auch mal im Austausch mit dem Parlament, mit einer parlamentarischen Kommission. Die Last ist vielleicht dort, dass man natürlich bei diesen komplexen Themen fast täglich gefordert ist, sich die bestmögliche Meinung können zu machen, dass man eben auch analytisch wirklich top ist und eigentlich immer fit ist, um bei dieser ganzen Fülle von spannenden aktuellen Themen gewissermaßen immer im richtigen Moment auch wirklich eine fundierte Meinung können zu haben.
Es ist ja sicher auch einfacher, wenn man positive Botschaften weitergeben kann, so wie dir das jetzt in diesem Jahr können, weil es ein bisschen vorwärts geht mit der Wirtschaft. In anderen Ländern geht es anders. Arbeitslosenzahlen sind in diesen Tagen veröffentlicht worden. Von Spanien haben wir gehört, schon wieder schwieriger geworden, 26%. Es geht euch durch den Kopf, wenn ihr da immer mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, wenn ihr das hört.
Das ist eine grosse Sorge. Das ist für mich eine grosse Sorge. Und die hohe absolute Quote von der Arbeitslosigkeit, Sie haben das gesagt, 26%, das ist das eine. Aber in Spanien hat es ja eine unglaublich hohe Jugendarbeitslosigkeit von über 50%. Man muss sich das vorstellen. Über 50% der Jugendlichen, die den ersten Schritt machen ins Berufsleben, sind arbeitslos und haben vor allem keine Perspektive. Auf Jahre hin ist es sehr schwierig zu sehen, dass sich die Wirtschaftsentwicklung plötzlich und schnell dort verbessert. Also das ist eine grosse Sorge, auch sozial und auch gesellschaftspolitisch. Man fragt sich, was bedeutet das für Länder wie Spanien? Griechenland ist in einer ähnlichen Situation. Die Jugendarbeitslosigkeit ist aber auch in Italien über 30%. Also das ist für mich auch und vor allem gesellschaftspolitisch etwas, wo man sich noch schwer vorstellen kann, was die Konsequenzen in 20, 25, 30 Jahren werden sie in der politischen Wahrnehmung, aber auch in der politischen Äußerung von dieser neuen Generation, die bis dann älter geworden ist.
Auch bei uns ist die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen von einem Monat auf den anderen. Wir sind jetzt bei 3,4%. Wir klagen über den Anstieg, nicht sehr laut, aber doch ist das für uns immer negativ, wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Für andere ist das eine Vollbeschäftigung. Wenn in Europa die Arbeitslosigkeit so hoch ist, wie stark wächst der Druck auf die Schweiz?
Also man muss sehen, dass natürlich die Arbeitslosigkeit von Land zu Land immer etwas wie ein relatives Problem ist. Wir haben in der Schweiz Zeiten gehabt, wo unsere Arbeitslosigkeit über 5% gestiegen ist. Das ist im Februar 1997 gesehen. Das ist die höchste Arbeitslosigkeit, die man je gemessen hat in der Schweiz.
Drei Jahre später ist es auf die Teuerste gesunken.
Genau. Und das ist an sich ein ganz hervorragendes Ergebnis, das zeigt, wie flexibel unsere Arbeitsmärkte sind, wie gut qualifiziert unsere Leute sind. Und wie man auch in einer schweren Krise relativ schnell wieder Fuß fassen kann. Sei es als Unternehmer, der dort wieder anstellen kann, oder sei es als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, der wieder einen Job findet. Also eigentlich ist das für mich eine der wichtigsten Leistungsausweise unserer Volkswirtschaft. Aber natürlich ist eine Zunahme von der Arbeitslosigkeit in der Schweiz eben relativ gesehen auch immer ein Problem. Natürlich zuerst und vor allem für die direkt Betroffenen. Und es hat dann ja auch diese regionale Differenzen. Das heisst, wenn wir jetzt im Landesdurchschnitt eine Arbeitslosigkeit haben von 3,4%, dann ist das in gewissen Regionen mehr. Aber es ist auch sektoriell in gewissen Branchen mehr. Und darum wäre es jetzt doppelt falsch, davon auszugehen, dass wir kein Problem haben in Sachen Arbeitslosigkeit, indem wir auf Europa oder gewisse europäische Länder schauen.
Interessant zu beobachten ist auch in dieser Situation, dass man sich in den europäischen Ländern fast nur eins wünscht, nämlich Wachstum, für die Arbeitslosigkeit wegzubringen, für die Schulden können abzubauen, für es einfach wieder besser geht. Und bei uns läuft die Diskussion genau umgekehrt. Da reden wir plötzlich wieder über Grenzen vom Wachstum, wie schon in der 70er-Jahr-Diskussion auch schon gelaufen ist. Wie gefährlich ist das für uns, wenn die einen wollen wachsen und wir plötzlich nicht mehr?
Also ich denke, unsere Volkswirtschaft ist selbstverständlich darauf angewiesen, dass andere Länder konjunkturell und vom Wirtschaftswachstum her weiterhin vorwärts machen. Wir exportieren sehr viel rund um die Welt und leben auch von diesen Export. Also wir sind angewiesen auf ein weltwirtschaftliches Wachstum. Unsere wachstumspolitische Debatte in der Schweiz hat tatsächlich in den letzten Jahren eine gewisse Wende gehabt. Der Bund hat eine explizite Wachstumspolitik. Die hat ihren Ursprung im Jahr 2000/2001. Und zwar als Antwort auf die jahrelange Stagnation in den 90er Jahren. Wir haben in den 90er Jahren zwischen 1991 und 1997 praktisch kein Wirtschaftswachstum gehabt. Und dann ist eigentlich den Leuten sehr stark bewusst worden, was das für Konsequenzen hat. Es sind fast nicht mehr Arbeitsplätze geschaffen worden. Man hat plötzlich auch ein Problem haben mit dem öffentlichen Haushalt beim Bund, bei den Kantonen. Man hat eine Verschuldung gehabt, die gestiegen ist. Man hat plötzlich auch diskutieren, ob unsere Sozialwege noch finanzierbar sind. Und offenbar schwingt jetzt das Pendel wieder in die andere Richtung.
Trampen wir da in einen Wachstumsfall oder in einen nicht mehr wachsen fallen?
Also ich glaube, dass die Diskussion an sich selbstverständlich legitim ist. Ich verstand Diskussion auch immer zusammen mit einem Blick auf die wirklich ernsthafte Klimaproblematik, auf die dauerhafte Herausforderung, wo wir haben in verschiedenen Umweltbereichen, aber vor allem auch auf internationaler Ebene, was unseren Ressourceneinsatz betrifft. Und wir sind jetzt auf unserer Seite vom SECO her immer noch der Meinung, dass es nicht zwingendermaßen einen Widerspruch muss geben zwischen Wirtschaftswachstum und ressourcenschonendem Umgang und ressourcenschonendem Wirtschaften. Und gehe ich auch ganz aktiv in die laufende Debatte ein. Natürlich auch immer mit dem Fokus, den wir halt jetzt vom SECO speziell haben. Und wo wir uns auch dafür einsetzen, dass wir aufgrund von jetzt diesen neuen Zielsetzungen rund um die Ressourcenschonung nicht fälschlicherweise dann wieder von Marktregulierungen anstreben, die dann vielleicht der weltweiten Natur wenig bringen, aber dafür der Schweizer Volkswirtschaft viel schaden.
Erik Scheidegger, merci vielmals für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.